Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krautplausch, unserem Audio- und Videopodcast über Heilpflanzen und die besondere Beziehung, die wir Menschen seit Jahrhunderten, ja sogar seit Jahrtausenden zu ihnen pflegen. Kaum ein Baum ist im deutschsprachigen Raum kulturell so präsent wie die Linde. Sie begegnet uns in Liedern und Gedichten, in Ortsnamen und Sagen, auf Dorfplätzen und an ehemaligen Gerichtsstätten. Bis heute hat sich die Redewendung erhalten: Unter der Linde kommt die Wahrheit zutage. Überliefert ist auch die Geschichte eines verdorrten Lindenzweigs, der als Zeichen der Unschuld eines Angeklagten in die Erde gesteckt wurde und wieder zu grünen begann. Unter Linden wurde getanzt, beraten und gefeiert. Schon der Name Linde verrät viel über die besondere Beziehung von uns Menschen zu diesem Baum. Er leitet sich vom germanischen Linta oder Lindi ab und bedeutet so viel wie weich, zart oder mild. Tatsächlich schien den Menschen an der Linde alles sanft und freundlich zu sein. Ihre Blätter, ihr Schatten, ihr Duft und ihre Ausstrahlung. Der Frankfurter Naturforscher und Arzt Adam Lohnitzer brachte es bereits im 16. Jahrhundert auf den Punkt, als er schrieb: Die Linde hat den Namen von der Lindigkeit. Eine alte Redensart über die Linde lautet: Sie kommt 300 Jahre, steht 300 Jahre und vergeht 300 Jahre. Zusammen also 900 Jahre, und das ist keineswegs unrealistisch. Viele Linden werden tatsächlich mehrere Jahrhunderte alt, manche sogar weit über 1000 Jahre. Die älteste Linde der Welt steht wohl im osthessischen Schenklengsfeld in Deutschland. Ihr Alter wird auf etwa 1200 Jahre geschätzt. Die Krone dieser Linde hat einen Durchmesser von 25 Metern. Der Umfang der vier Stammteile beträgt etwa 18 Meter. Die Linna-Linde im Kanton Aargau gilt als die älteste und mächtigste Sommerlinde der Schweiz. Der Baum ist auch 25 Meter hoch und hat einen imposanten Stammumfang von 11 Metern. Doch das Alter einer Linde zu bestimmen, ist alles andere als einfach. Eine alte Linde trägt ihre Geschichte nicht wie eine Eiche in einem vollständigen Ringbuch aus Holz. Sie schreibt sie eher wie ein Pergament, dessen erste Seiten mit der Zeit verschwinden. Der Grund dafür ist außergewöhnlich. Das Kernholz der Linde beginnt oft schon früh zu verrotten. Während das Innere des Stammes langsam hohl wird, lebt der Baum am äußeren Rand weiter und bildet dort Jahr für Jahr neue Holzschichten. Praktisch. Die ältesten Jahresringe verschwinden dabei häufig vollständig. Deshalb lässt sich das Alter einer alten Linde meist nur sehr grob schätzen und nicht exakt bestimmen. Trotzdem können Linden auf diese Weise Jahrhunderte, manchmal sogar mehr als ein Jahrtausend, überdauern. Ich bin mir ganz sicher, fast jeder von uns ist schon einmal einer Linde begegnet. Und vermutlich haben die meisten von uns, vielleicht im Juni oder Juli, auch ihren unverwechselbaren, süßlich warmen Duft wahrgenommen, wenn sie in voller Blüte steht. Die Linde ist vielleicht nicht der spektakulärste Baum, den unsere Landschaften zu bieten haben. Für eine Model-Karriere auf Instagram würde sie sich vermutlich eher nicht bewerben. Ihre Stärke liegt woanders. Die Blüten der Linde gehören zu den bekanntesten Heilmitteln der europäischen Volksheilkunde. Über viele Generationen hinweg wurden sie als heißer Aufguss bei Erkältungen und fieberhaften Infekten verwendet. Warum das so ist und was die moderne Wissenschaft heute darüber weiß, das erfahren wir gleich in diesem Podcast. Oh Mann, ihr merkt schon, ich bin jetzt schon ganz begeistert und mit mir gehen gerade die Lindenpferde durch. Die Linde ist einfach ein unglaublich spannender Baum. Aber bevor ich mich jetzt in meiner Lindenbegeisterung völlig verliere, lasst mich diesen Podcast ein wenig strukturieren und ordnen. Besser ist das. Also, was könnt ihr in den nächsten Minuten erwarten? In diesem Krautplausch begegnen wir der Linde aus unterschiedlichen Perspektiven. Als Baum der Mythen und Sagen, als Heilpflanze der Volksmedizin, als Kulturbaum, der die Geschichte und Gesellschaft Europas über Jahrhunderte geprägt hat und schließlich als Gegenstand moderner medizinischer Forschung. Ich hoffe, dass wir die Linde am Ende dieses Podcasts ein gutes Stück besser kennengelernt haben. Ihre Heilkraft, ihre Geschichte und vielleicht auch etwas von ihrer ganz besonderen Ausstrahlung. Vielleicht gehen wir beim nächsten Spaziergang durch den Wald, durchs Dorf oder durch die Stadt etwas aufmerksamer an ihr vorbei oder bleiben sogar einen Moment unter ihr stehen. Also, los geht's mit der Linde in Mythologie und Kulturgeschichte. Bereits in der Antike erscheint die Linde in Mythen als Sinnbild für Treue, Gastfreundschaft und Liebe. Eine der vielleicht schönsten Geschichten über die Linde stammt aus den Metamorphosen des römischen Dichters Publius Ovidius Naso, geschrieben vermutlich um das Jahr 1 bis 8 nach Christus. Darin ziehen die Götter Zeus und Hermes als arme Wanderer verkleidet durch die Welt. Sie wollen prüfen, wie gastfreundlich die Menschen sind. Von Haus zu Haus bitten sie um ein Nachtlager und etwas zu essen. Doch überall werden sie abgewiesen oder sogar fortgejagt. Erst das hochbetagte Bauernpaar, Philemon und Baukis, öffnet ihnen seine Tür. Obwohl die beiden selbst nur wenig besitzen, nehmen sie die Fremden in ihrer einfachen Hütte auf und bewirten sie mit allem, was sie entbehren können. Die beiden Götter geben sich dann zu erkennen. Und über alle übrigen Bewohner, die so hartherzig waren, halten sie Strafgericht. Eine gewaltige Flut vernichtet ihre Stadt. Nur die bescheidene Hütte von Philemon und Baukis bleibt verschont und verwandelt sich vor ihren Augen in einen prächtigen Tempel aus Gold und Marmor. Was lernen wir daraus? Öfters mal eine Stulle teilen. Viele Jahre leben die beiden dort als Hüter des Heiligtums. Als ihr Leben sich dem Ende zuneigt, bitten sie die Götter nur um einen einzigen Wunsch. Sie möchten niemals voneinander getrennt werden. Dieser Wunsch wird ihnen erfüllt. Sie sterben zur gleichen Stunde. Philemon verwandelt sich in eine mächtige Eiche. Baukis in eine Linde. Seite an Seite wachsen die beiden Bäume weiter, ihre Äste berühren sich im Wind. Seitdem gelten Eiche und Linde als Sinnbilder von Treue, Verbundenheit und einer Liebe, die selbst den Tod überdauert. Die Linde erscheint hier erstmals als Baum der Liebe, der Beständigkeit und der Gastfreundschaft. Nicht nur in der Geschichte von Philemon und Baukis spielt die Linde eine besondere Rolle. Seit der Antike wird sie in zahlreichen europäischen Überlieferungen mit weiblichen Gottheiten sowie mit Liebe, Fruchtbarkeit und dem Schutz des Lebens in Verbindung gebracht. Im germanischen Kulturraum galt sie als Baum der Göttin Freya oder Frigg, die für Liebe, Fruchtbarkeit, Ehe und den Schutz der Familie stand. Daher erzählt die Überlieferung, dass der Freitag, also der Tag der Freier, als besonders glücksverheißender Tag für Hochzeiten galt und diese häufig unter einer Dorflinde gefeiert wurden. Es wird berichtet, dass Frauen mit Kinderwunsch heilige Linden aufsuchten und die Linde als Ort galt, an dem Leben, Fruchtbarkeit und die Ahnen miteinander verbunden waren. Auch in der griechischen Mythologie begegnet uns die Linde in Zusammenhang mit der Liebesgöttin Aphrodite. Der Überlieferung nach wurden ihr unter Linden Opfer dargebracht und ihre Priesterinnen trugen Kränze aus Myrte und duftenden Lindenblüten. Besonders auf Kreta soll die Linde als heiliger Baum verehrt worden sein. Ob in der germanischen oder der griechischen Überlieferung, die Linde erscheint immer wieder als Baum der Liebe, der Fruchtbarkeit, des Schutzes und der Gemeinschaft. Über viele Jahrhunderte prägte diese Symbolik ihre besondere Stellung in der europäischen Kulturgeschichte. Die Linde dient auch heute noch als Instrument des menschlichen Miteinanders, als Ort der Begegnung. Übrigens, nach dem Tod des tschechischen Staatspräsidenten und Schriftstellers Václav Havel entstand eine außergewöhnliche Erinnerungskultur, die sogenannten Havel-Orte. Sie bestehen aus einem runden Tisch und zwei einander gegenüberstehenden Stühle. Häufig wächst eine Linde durch die Mitte des Tisches oder steht unmittelbar daneben. Der Ort lädt dazu ein, Platz zu nehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen und unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Ganz im Sinne von Havels Verständnis einer lebendigen Demokratie. Inzwischen gibt es mehr als 50 Havel-Orte in aller Welt, unter anderem in Prag, Washington DC, Dublin, Barcelona, Oxford, Den Haag, Genf, Brüssel, Lissabon und. Ich finde, das ist eine wunderbare Tradition. Sie führt eine uralte mitteleuropäische Idee in unsere Zeit weiter. Die Linde ist nicht nur ein Baum, sie ist ein Begegnungsort, ein Ort, an dem Menschen einander zuhören, sich gegenüber sitzen, diskutieren und vielleicht sogar gemeinsame Lösungen finden. Genau das war sie schon vor vielen Jahrhunderten und genau das kann sie auch heute noch sein. Doch reisen wir noch einmal rund 800 Jahre zurück, von Václav Havel zu den Dichtern des Hochmittelalters. Denn auch in den großen Werken jener Zeit begegnet uns die Linde immer wieder, mal als Schicksalsbaum, mal als Ort der Liebe. Zu den bekanntesten deutschsprachigen Sagen gehört das Nibelungenlied, das um das Jahr 1200 entstand. Nachdem Siegfried den Drachen Fafnir getötet hat, badet er in dessen Blut und wird dadurch nahezu unverwundbar. Denn ein Lindenblatt fällt zwischen seine Schulterblätter und verhindert, dass das Drachenblut eine kleine Stelle, diese Stelle seines Körpers benetzt. Und genau da trifft ihn später Hagens Speer tödlich. So besiegelt ausgerechnet ein Lindenblatt das Schicksal des größten Helden der Sage. Die vielleicht berühmteste literarische Linde des Mittelalters, Die begegnet uns ebenfalls um das Jahr 1200 bei Walter von der Vogelweide. Sein Minnelied »Unter der Linden« gehört zu den bekanntesten Texten der mittelhochdeutschen Literatur. Die Linde dient hier nicht als Heilpflanze und auch nicht als religiöses Symbol. Sie markiert vielmehr einen geschützten Ort außerhalb der höfischen Welt. Unter ihrer Krone erinnert sich eine junge Frau an ein heimliches Liebestreffen. Bemerkenswert ist die Natürlichkeit, mit der Walter von der Vogelweide die Landschaft beschreibt. Anders als in vielen höfischen Romanen findet die Begegnung nicht im Schloss oder Garten statt, sondern in der freien Natur. Die Linde wird damit zum Sinnbild eines geschützten, friedlichen Raums.
Unter der Linden, an der Heide, da unser zweier Bette war's, da murget ihr Finden schon beide, gebrochen Blumen und de Gras, vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei. Schon es sankt jo Nachtegall. Ich kam gegangen zur de Uwe, do war's min Friedel kommen eh. Da ward ich empfangen, Heere Frohwe, dass ich bin selig immer mehr. Kuster mich wohl tusend Stund, Tandaradei. Seht, wie rot mir ist der Mund. Do hätt er gemachet also rieche, von Blumen eine Bette starrt. Des wird noch gelachet, innigliche, kommt ihm an dasselbe Pfad. Wie den Rosen er wohl mag, Tandaradei. Merken, war mir's Hubet lag. Dass er bi mir läge, wesse siemen, nun en welle Gott, so schamt ich mich. Wes er mit mir pflege, nimmer nehmen, befinde das, wann er und ich und ein kleines Vogelin, Tandaradei, das mag wohl getruwe sein.
Und hier die Übertragung. Unter der Linde, auf der Wiese, dort, wo das Bett von uns Zweien war. Da könnt ihr sehen, liebevoll gebrochen, Blumen und Gras. Vor einem Wald in einem Tal, Tandaradei, sang schön die Nachtigall. Ich kam gegangen zu der Wiese, mein Geliebter war schon vor mir da. Und so begrüßte er mich, heilige Jungfrau, dass ich darüber für immer glücklich bin. Ob er mich küsste? Sicherlich, tausendmal. Tandaradei, seht, wie rot mein Mund ist. Er hatte aus Blumen ein herrliches Bett hergerichtet. Darüber wird sich jeder von Herzen freuen, der dort vorübergeht. An den Rosen kann er noch gut, Tandaradei, erkennen, wo mein Kopf lag. Dass er mit mir schlief, wüsste das jemand. Nein, bei Gott, dann schämte ich mich. Was er mit mir tat, niemand jemals soll das wissen, außer ihm und mir und jenem kleinen Vogel, Tandaradei. Mit diesem Lied gelang Walter von der Vogelweide etwas Außergewöhnliches. Anders als im klassischen höfischen Gesang klagt hier kein Ritter über eine unerreichbare Geliebte. Stattdessen spricht eine Frau selbst offen, selbstbewusst und voller Freude über ihre erfüllte Liebe. Damit gehört das Gedicht zu den revolutionärsten und zugleich schönsten Liebesliedern des Hochmittelalters. Dass Walter ausgerechnet eine Linde als Schauplatz wählt, ist dabei kein Zufall. Sie war den Menschen seiner Zeit längst als Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und der Liebe vertraut. Gerade deshalb gilt unter der Linden bis heute als einer der Höhepunkte der deutschsprachigen Minnelyrik. Und die Linde selbst wurde endgültig zu einem literarischen Symbol der Liebe. Mehr als 600 Jahre später greift auch Heinrich Heine das Bild der Linde als Baum der Liebe wieder auf. In seinem 1844 erschienenen Gedicht »Mondscheintrunkene Lindenblüten« schreibt er: »Sieh dies Lindenblatt, du wirst es wie ein Herz gestaltet finden. Darum sitzen die Verliebten auch am liebsten unter Linden.« Die Linde ist durch und durch ein Symbolbaum. Für die Liebe aber nicht nur. Sie ist ein Symbol auch für Gerechtigkeit und für Frieden. So war Martin Luther davon überzeugt, dass selbst bewaffnete Männer unter der Dorflinde ihre Feindschaft ablegten. Wenn wir Reuter, also Reiter, sehen, unter der Linden halten, wäre das ein Zeichen des Friedens. Denn unter der Linde pflegen wir zu trinken, tanzen, fröhlich sein. Denn die Linde ist unser Friede- und Freudebaum. Von den Dorflinden des Mittelalters bis in die Musik der Romantik zieht sich derselbe Gedanke. Die Linde ist ein Ort der Erinnerung, des Friedens und der menschlichen Nähe. So überrascht es kaum, dass ausgerechnet sie im 19. Jahrhundert zum Mittelpunkt eines der berühmtesten Lieder der Musikgeschichte wurde. Franz Schuberts Vertonung von Wilhelm Müllers »Der Lindenbaum«.
Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immerfort. Ich musst auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle. Hier findst du deine Ruh. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen. Du fändest Ruhe dort.
Franz Schubert komponierte den vollständigen Zyklus 1827. Seine Vertonung machte »Der Lindenbaum« zu einem der bekanntesten Kunstlieder der Musikgeschichte und setzte der Linde ein unvergleichliches musikalisches Denkmal. Die Linde inspirierte nicht nur deutsche Dichter und Komponisten, auch in England wurde sie im 19. Jahrhundert zum Sinnbild romantischer Liebe. Nur wenige Jahrzehnte nach Wilhelm Müllers Lindenbaum veröffentlichte der englische Komponist und Dichter George Linley seine Ballade »Meet Me by the Linden Tree«. Sie erzählt von zwei Liebenden, die sich ganz in der Tradition Walters von der Vogelweide unter einer Linde verabreden. Die Linde ist hier weder Schicksalsbaum noch Friedenssymbol, sondern ein Ort der Hoffnung, der Sehnsucht und des Wiedersehens.
Maiden, maiden, lovest thou me? Meet me by the linden tree. Come, when all is silent still, when the moon hath climbed yon hill, when the moon hath climbed yon hill. I have words, sweet words to say, words must not be breathed by day. Songs will charm thy listening ear, strains none else than thou must hear. I have words, sweet words to say, words must not be breathed by day. Then, maiden, maiden, lovest thou me? Meet me by the linden tree, meet me by the linden tree.
Und jetzt die Übertragung ins Deutsche.
Mädchen, liebes Mädchen, wenn du mich liebst, dann komm zu mir unter den Lindenbaum. Komm, wenn alles still geworden ist, wenn der Mond den Hügel dort erklommen hat, wenn der Mond den Hügel dort erklommen hat. Ich habe Worte, zarte, süße Worte, Worte, die das Licht des Tages nicht hören darf. Lieder will ich dir singen, die dein lauschendes Ohr verzaubern. Melodien, die niemand hören soll als du allein. Ja, ich habe Worte, zarte, süße Worte, Worte, die nur der Nacht anvertraut sind. Darum, Mädchen, liebes Mädchen, wenn du mich liebst, dann komm zu mir unter den Lindenbaum. Komm zu mir unter den Lindenbaum.
Nach all diesen wunderbaren Geschichten über Liebe, Frieden und Gemeinschaft wenden wir uns nun einem ganz anderen Schwerpunkt zu, der Heilkraft und therapeutischen Wirksamkeit der Linde. Ab wann eigentlich entdeckten die Menschen sie als Heilpflanze? Der Lindenblütentee ist schließlich nicht einfach vom Himmel gefallen, nehme ich mal an. Nun, genau hier wartet eine Überraschung auf uns. Ein Blick in die ältesten medizinischen Quellen zeigt, dass die Linde dort eine deutlich geringere Rolle spielt, als man angesichts ihrer heutigen Bedeutung vermuten würde. Der griechische Militärarzt Pedanios Dioskurides, einer der bedeutendsten Pharmakologen der Antike, verfasste im 1. Jahrhundert nach Christus seine berühmte De Materia Medica, das einflussreichste Arzneibuch der Antike. Es beschreibt rund 600 Arzneipflanzen und blieb bis weit in die Renaissance, also bis ins 16. Jahrhundert, das wichtigste pharmakologische Standardwerk Europas. Bemerkenswerterweise spielt die Linde darin praktisch keine Rolle. Weder Lindenblüten, noch Lindenblätter, noch Udo Lindenberg kommen bei ihm vor. Wir sehen also, dass die heute selbstverständliche Verwendung von Lindenblüten gegen Erkältungskrankheiten keine antike Tradition ist. Ähnlich verhält es sich bei Plinius dem Älteren, bei Galen von Pergamon und auch dem persischen Gelehrten Avicenna, einem der bedeutendsten Ärzte und Philosophen des islamischen goldenen Zeitalters. Die Linde besitzt auch hier keine hervorgehobene Stellung. Die Benediktiner-Äbtissin und Naturgelehrte Hildegard von Bingen hatte da schon, wie so oft, einen etwas anderen Blick. Sie sah in der Linde einen Baum mit einer besonderen inneren Wärme und schrieb in ihrem Werk Physica: Die Linde hat große Wärme und jene Wärme ist ganz in der Wurzel und sie steigt in die Zweige und in die Blätter auf. Und wer Gicht hat, der nehme von der Erde, welche um die Wurzel der Linde liegt, und bringt sie ins Feuer und mach sie glühend. Und im Dampfbad gieße man Wasser darüber und bade so. Er tue dies über 9 Tage und er wird geheilt werden. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert entstanden zahlreiche große Kräuterbücher, in denen Heilpflanzen nicht nur gesammelt, sondern erstmals systematisch beschrieben und mit den Erfahrungen der Volksmedizin verglichen werden. In dieser Zeit beginnt auch die eigentliche Karriere der Linde als Arzneipflanze. Zu den bedeutendsten Botanikern des 16. Jahrhunderts gehört Hieronymus Bock, der von 1498 bis 1554 lebte. Sein seinerzeit erschienenes und später mehrfach erweitertes Kräuterbuch gilt als ein Meilenstein der frühen wissenschaftlichen Botanik. Anders als viele seiner Vorgänger beschränkte sich Bock nicht darauf, die Beschreibung der antiken Autoren zu übernehmen. Er beobachtete die Pflanzen selbst. Er verglich ihre Blätter und Blüten, beschrieb ihre Standorte und achtete sogar auf unterschiedliche Blütezeiten. Auch bei der Linde verfährt er so. Er unterscheidet eine zahme und eine wilde Form der Linde und schreibt über die wilde Linde, sie sei der Zahmen in allen Dingen, hört, hört, gleich. Allerdings seien ihre Blätter und Blüten kleiner und sie blühe später. Solche Beobachtungen zeigen sehr schön, wie genau Bock die Pflanzen seiner Umgebung betrachtete. Und trotzdem fallen seine medizinischen Angaben zur Linde überraschend anders aus, als wir es heute vielleicht erwarten würden. Die Lindenblüte erscheint bei ihm noch nicht als klassisches Mittel gegen Erkältungen. Auch eine schweißtreibende Wirkung der Blüten erwähnt er nicht. Stattdessen beschreibt Bock andere Anwendungen des Baumes. So wurde, wie er beschreibt, zu seiner Zeit ein destilliertes Lindenwasser unter anderem gegen Bauchgrimmen, also krampfartige Bauchbeschwerden, eingesetzt und Lindenholzkohle mit Essig behandelt und innerlich gegeben, wurde ebenfalls als Arzneimittel verwendet. Lindenholz zu Kohlen gebrannt, mit Essig wieder abgelöscht. Mahlzeit. Bei äußerlichen Verbrennungen empfahl Bock eine schleimige Zubereitung aus Bestandteilen der Linde. Er schreibt, sie heile über die Maße den Brand wohl. Besonders kurios ist eine weitere Bemerkung. Bock schreibt sinngemäß, er halte die Lindenblüte für die Bienen nicht besonders bekömmlich, obwohl sie sich heftig um sie bemühten. Ich halte, dass Lindenblüt den Bienen nicht zum Besten sei, wiewohl sie heftig danach stellen. Welche Beobachtung genau dahinter stand und auf welche Lindenart sie sich bezog, wissen wir heute nicht. Bemerkenswert ist die Aussage allemal, denn heute gilt ja die Linde als eine der wichtigsten Bienenweiden Europas. Lindenhonig zählt zu den beliebtesten und hochwertigsten Honigsorten überhaupt. Bocks Beobachtungen zeigen vor allem eins. Im 16. Jahrhundert war die Linde zwar bereits Bestandteil der Pflanzenheilkunde, aber die heute so vertraute Verwendung der Lindenblüten als schweißtreibender Erkältungstee stand bei ihm und auch bei anderen noch keineswegs im Mittelpunkt. Eine Weiterentwicklung sehen wir dann bei dem deutschen Arzt und Botaniker Jakob Theodor Tabernemontanus. Er widmet der Linde in seinem monumentalen Neuf-Kräuterbuch von 1588 ungewöhnlich viel Raum. Er beschreibt nicht nur den Baum selbst, sondern ausführlich auch die Lindenblüten, die Blätter, die Rinde, das Holz und sogar die Holzkohle. So empfiehlt er Lindenblüten unter anderem zur Förderung des Schwitzens, bei fieberhaften Erkrankungen, bei Erkältungen sowie äußerlich in Form von Waschungen und Umschlägen. Innerlicher Gebrauch: die Blätter von Lindenbaum in Wein gesotten, also gekocht, und davon getrunken. Ist gut wieder das Bauchgrimmen, treiben den Harn und der Fravenzeit. Äußerlicher Gebrauch. Die Blätter in Wasser gesotten und den Mund damit ausgespület, heilen die Blattern im Mund und den jungen Kindern die Mundfäule. Auf gleiche Weise gesotten und übergelegt, sollen sie die Geschwülst der Füße hinderschlagen und zurücktreiben. Von Lindenblütwasser. Das Wasser aus der Blüht, gebrennt, wird hochgerühmet wieder die fallende Sucht der jungen Kinder. Das Wasser von Lindenblüht vertilget die Flecken im Angesicht. Wir können also feststellen, in der Antike spielte die Linde medizinisch kaum eine Rolle. Im Mittelalter wird sie vereinzelt erwähnt, beispielsweise in den Schriften von Hildegard von Bingen. Aber erst die Autoren des 16. Jahrhunderts beginnen, ihre Blüten als eigenständige Arzneidroge zu beschreiben. Von dort aus verbreitet sich ihre Anwendung in ganz Europa. Über Generationen hinweg entsteht so ein Erfahrungswissen, das schließlich den Weg in die moderne Phytotherapie findet. Unter Phytotherapie verstehen wir die wissenschaftlich begründete Anwendung von Arzneipflanzen und ihren Zubereitungen zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten. Für die Linde markiert die Kräuterbuchliteratur der Renaissance einen Wendepunkt. Die großen botanischen medizinischen Werke des 16. Jahrhunderts beschreiben sie erstmals umfassend und ordnen ihre Anwendungen systematisch. Damit schlagen wir die Brücke in die Gegenwart. Was sagt die Wissenschaft, die moderne Phytotherapie über die Linde? Welche ihrer Inhaltsstoffe sind heute bekannt? Welche therapeutischen Wirkungen konnten in Studien nachgewiesen werden? Und welche Anwendungen beruhen bis heute eher auf traditioneller Erfahrung als auf klinische Studien? Wer heute in einer Apotheke Lindenblüten kauft oder sie achtsam von einer Linde erntet, der erhält ein pflanzliches Arzneimittel, dessen Anwendung sowohl auf jahrhundertelanger Erfahrung als auch auf modernen pharmakologischen und phytochemischen Untersuchungen beruht. Bevor wir über die Inhaltsstoffe sprechen, lohnt sich ein kurzer Blick auf das eigentliche Pflanzenmaterial, das medizinisch verwendet wird. In der Phytotherapie spricht man von der Arzneidroge. Verwendet werden nicht die Blätter und auch nicht die Früchte der Linde, sondern die Blütenstände, bestehend aus den geöffneten Blüten zusammen mit dem charakteristischen hellgrünen Hochblatt. Im europäischen Arzneibuch wird diese Arzneidroge als Thiliae flos bezeichnet. Für die Arzneidroge werden vor allem die Blüten der Sommerlinde Thilia platyphyllos und der Winterlinde Thilia cordata verwendet. Beide Arten sind in weiten Teilen Europas heimisch, werden bis zu 30 Meter hoch und können, wie schon gesagt, mehrere 100 Jahre alt werden. Die Sommerlinde hat größere Blätter und blüht etwas früher, während die Winterlinde kleinere Blätter und meist reichere Blütenstände aufweist. Übrigens, der Name der Linde leitet sich von der altdeutschen Bezeichnung Lintar, das heißt Leinbaum, ab. Denn der Lindenbast, also diese zähen, biegsamen Faserlagen aus der Innenschicht der Lindenrinde, wurde schon im frühen Mittelalter ähnlich der Leinfaser zur Herstellung von Geweben und als Befestigungsmittel verwendet. Der lateinische Gattungsname Thilia ist wahrscheinlich griechischen Ursprungs. Die Artnamen Cordata herzförmig und Platyphyllos breitblättrig, beziehen sich eben auf die Blattmerkmale. Die Lindenblüte gehört zu den am besten dokumentierten europäischen Heilpflanzen. Ihre Anwendung wird heute durch mehrere unabhängigen wissenschaftlichen Monographien beschrieben und bewertet. Welche Stoffe machen die Lindenblüte zur Heilpflanze? Die Wirkung einer Heilpflanze beruht nicht auf einem einzelnen Stoff, sondern auf dem Zusammenspiel zahlreicher natürlicher Inhaltsstoffe. Zu den wichtigsten gehören hier die Flavonoide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unter anderem antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen. In Lindenblüten machen sie etwa 1% der Inhaltsstoffe aus. Den größten Anteil bilden mit rund 10% die Schleimstoffe. Dabei handelt es sich um langkettige pflanzliche Zucker, sogenannte Polysaccharide. Sie legen sich wie ein schützender Film über gereizte Schleimhäute im Mund- und Rachenraum und können dadurch Hustenreiz lindern. Hinzu kommen etwa 2% Gerbstoffe. Diese pflanzlichen Verbindungen wirken zusammenziehend auf Gewebe und können gereizte Schleimhäute beruhigen. Außerdem enthalten Lindenblüten ätherische Öle. Sie verleihen den Blüten ihren charakteristischen Duft und tragen vermutlich zum Gesamteffekt der Pflanze bei. Erstaunlich ist übrigens, dass Lindenblüten trotz ihres betörenden Duftes nur etwa 0,02% ätherisches Öl enthalten. Rund 50 bis 100 Mal weniger als viele andere aromatische Heilpflanzen. Pfefferminze und Lavendel zum Beispiel haben bis zu 3%, Thymian bis zu 2,5% und wie gesagt, die Lindenblüten eben nur 0,02% ätherisches Öl. Der intensive Duft entsteht also nicht durch eine große Menge Öl, sondern weil unsere Nase auf einige seiner Bestandteile außerordentlich empfindlich reagiert. Allerdings hat das seinen Preis. Schon beim Trocknen geht ein Teil dieser flüchtigen Duftstoffe verloren und nach etwa einem Jahr Lagerung ist das ätherische Öl weitgehend verflogen. Deshalb sollen Lindenblüten möglichst frisch getrocknet verwendet werden. Außerdem enthalten Lindenblüten sogenannte Kaffeesäure-Derivate. Das sind natürliche Pflanzenstoffe, übrigens ohne Koffein, die in vielen Heilpflanzen vorkommen und ebenfalls antioxidative, also auch zellschützende Eigenschaften besitzen. Die wissenschaftliche Literatur und die maßgeblichen pharmakologischen Monographien schreiben den Lindenblüten vor allem drei Wirkungen zu. Diaphoretisch, das bedeutet schweißfördernd. Reizlindernd, insbesondere bei gereizten Schleimhäuten. Expektorierend, also das Abhusten von Schleim unterstützend. Interessanterweise gilt der genaue Wirkmechanismus bis heute als nicht vollständig geklärt. Mit anderen Worten, die beobachteten Wirkungen sind bekannt, aber die Forschung kann bislang nicht eindeutig erklären, welcher Inhaltsstoff oder welche Kombination von Inhaltsstoffen dafür hauptsächlich verantwortlich ist. Wir können also sagen, im Vergleich zu Heilpflanzen wie Pfefferminze, Johanniskraut, Baldrian, Ginkgo, Efeu ist die klinische Beweislage für Lindenblüten tatsächlich relativ begrenzt. Die pharmakologischen Eigenschaften der Lindenblüten sind zwar gut erforscht, hochwertige klinische Studien, die ihre Wirksamkeit bei Menschen aber eindeutig belegen, finden sich vergleichsweise selten. Wo kann ich also Lindenblüten heute sinnvoll einsetzen? Nun, die wichtigste Anwendung der Lindenblüte ist bis heute die Behandlung leichter Erkältungskrankheiten. Hier sind sich die maßgeblichen wissenschaftlichen Monographien von Kommission E, ESGOB und HMPC weitgehend einig. Lindenblütentee wird traditionell eingesetzt, um Erkältungssymptome zu lindern, insbesondere bei trockenem Reizhusten. Die enthaltenen Schleimstoffe legen sich wie ein schützender Film über die gereizten Schleimhäute im Mund- und Rachenraum und können so den Hustenreiz mildern. Ein weiterer klassischer Anwendungsbereich ist die schweißfördernde Wirkung. Das vermehrte Schwitzen gehört zu den ältesten und am besten dokumentierten Anwendungen der Lindenblüte. Tatsächlich zeigte eine klinische Studie, dass Lindenblütentee die Schweißbildung deutlich stärker anregte als die gleiche Menge heißen Wassers. Wie genau dieser Effekt zustande kommt, ist allerdings bis heute nicht vollständig geklärt. Besonders interessant ist die beruhigende Wirkung der Lindenblüte. Lindenblüten werden seit Jahrhunderten als Abendtee bei Nervosität und Einschlafproblemen verwendet. Diese traditionelle Anwendung wurde inzwischen auch vom Europäischen Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel, dem HMPC, anerkannt. Dort werden Lindenblüten zur Unterstützung bei leichten Symptomen von mentalem Stress empfohlen. Wir können also insgesamt feststellen, am besten belegt ist die Anwendung der Lindenblüten bei leichten Erkältungskrankheiten mit trockenem Reizhusten sowie aufgrund ihrer langen, sicheren Tradition zur Unterstützung bei leichtem mentalem Stress. Viele weitere Wirkungen erscheinen pharmakologisch plausibel, bedürfen aber weiterer, hochwertiger klinischer Forschung. Und so schließt sich nun der Kreis unserer Erzählung über die Linde. Und wir kehren zurück in jene Stille, aus der all diese Geschichten geboren wurden. Dorthin, wo ihre Wurzeln liegen. In eine Zeit vor der Zeit. Unsere Zeit. Mit der Linde haben wir eine Pflanzenpartnerin, die seit Jahrtausenden unsere Kultur begleitet, als Ort der Begegnung, der Gerechtigkeit und des Friedens. Unter ihren Ästen feiern wir die Liebe und wir finden Trost. Und ihre Blüten erinnern uns bis heute daran, was schon ihr Name verspricht. Sie lindern. Sie schenken Ruhe, Trost und manchmal einfach ein wenig Erleichterung. Die Linde steht wie kaum ein anderer Baum für das, was wir Menschen suchen. Geborgenheit, Frieden. Sie schenkt Schatten, wenn die Sonne brennt und stiftet Gemeinschaft, wenn Menschen zusammenkommen. Sie erinnert uns daran, dass das wirklich Wichtige im Leben oft leise ist. In jeder Pflanze ruht eine Welt und tausend Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.